Chemie zwischen Kanzler Merz und dem US-Präsidenten und sonst. Reaktionen auf den Antrittsbesuch von Merz jetzt in den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump in Washington positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen werden, eines der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast allen Ausländern, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hatte die Hochschule geklagt. In Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag das Straßenfest zum Karneval der Kulturen. Auf dem Blücherplatz sind bis Montag viele Stände und drei Bühnen aufgebaut. Ricardo Westphal, RBB 24.
4 Tage lang Bühnenprogramm und Partys, kreative Workshops und viele Essensstände. Der Karneval der Kulturen findet seit 1996 statt. Im vergangenen Jahr wurden 1,1 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Der Höhepunkt ist die Parade. Diesmal zieht sie am Sonntag aber durch Friedrichshain wegen einer Dauerbaustelle auf der Gneisenaustraße. Start ist auf der Frankfurter Allee, dann geht's weiter auf der Karl-Marx-Allee. 68 Gruppen mit insgesamt mehr als 4000 Akteuren sind am Sonntag bei dem Umzug dabei, sagen die Veranstalter.
Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend fallen bis zum 23. Juni alle Züge zwischen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Oliver Meurers, RBB 24.
Zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Zeit gilt zudem, dass sich der RE1-Ausfall in den Nachtstunden auf den Abschnitt von und nach Berlin-Friedrichstraße erweitert. Zwischen nächster Woche Samstag und dem darauffolgenden Mittwoch gilt das auch tagsüber. Grund sind Bauarbeiten der DB Infra Go AG, einer Tochter der Deutschen Bahn. Sie erneuert Gleise und arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Auswart für Sie im Studio. Schönen guten Morgen. Er durfte im Gästehaus der US-Regierung übernachten, aber auch Friedrich Merz hatte Artigkeiten im Gepäck. Etwa das Faksimile der Geburtsurkunde von Donald Trumps pfälzischem Großvater. Auch die Körpergröße ermöglichte eine Begegnung auf Augenhöhe. Wer Bundeskanzler Merz gestern Abend in den diversen Interviews hinterher zugehört hat, der gewinnt den Eindruck, die beiden können miteinander trotz aller Differenzen. Ziehen wir mal Bilanz des Antrittsbesuchs von Friedrich Merz im Weißen Haus. Das will ich tun mit Laura von Daniels. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Offenbar hat ja Friedrich Merz einiges richtig gemacht. Was können andere von ihm lernen im Umgang mit Donald Trump?
Naja, was er richtig gemacht hat, ist in einer ziemlich angespannten Situation die Nerven zu bewahren und sozusagen Trump nicht zu provozieren, aber auch zumindest an einer Stelle da, wo es um die Ukraine ging, durchaus was Abweichendes zu sagen, einfach eine andere, eine Gegenmeinung zu formulieren, ohne das jetzt als Angriff zu tun, aber zumindest auch nochmal klarzustellen, dass man an der Stelle eben nicht derselben Ansicht ist wie Donald Trump, sondern ganz klar nach wie vor in Russland den Aggressor sieht und die Ukraine weiter unterstützen möchte, am besten mit US-Unterstützung.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich Trump für die Position der Europäer in Sachen NATO und in Sachen Ukraine Unterstützung erwärmen konnte?
Naja, man merkt Trump natürlich in den letzten Wochen an seine Enttäuschung darüber, dass das, was er sich vorgestellt hat als schnelle Umsetzung eines Friedensplans und als Buddy Calls zwischen ihm und Putin, dass das nicht aufgeht. Und er ist interessiert daran, einen Erfolg vorweisen zu können. Das ist wichtig, das ist für seine eigene Wählerschaft wichtig, das ist für ihn als Präsidenten wichtig. Er will Erfolge präsentieren können. Und der Weg dahin führt offensichtlich über die Kooperation mit anderen. Das hat Trump jetzt vielleicht auch mittlerweile eingesehen.
Als was saß denn da eigentlich Friedrich Merz im Weißen Haus? Als Interessenvertreter Deutschlands oder als Vertreter Europas?
Da kommt sicherlich ein Stück weit beides zusammen. In erster Linie ist er der Bundeskanzler dieses Landes, muss allerdings auch bei allen wichtigen Fragen, also ob es nun die Sicherheitspolitik ist, die Frage Unterstützung der Ukraine, die Zukunft der NATO, der europäischen Sicherheitsordnung und auch die Zölle, in all diesen Fragen kann er nicht einfach nur bilateral mit Donald Trump sprechen, sondern muss auch die Positionen der anderen europäischen Partner in der EU und darüber hinaus, natürlich auch die Briten spielen eine Rolle im Sicherheitsbereich. Diese Positionen muss er mit berücksichtigen. Es bringt nichts, jetzt deutsche Alleingänge zu machen. Damit ist sozusagen die Hebelwirkung für uns viel geringer, als wenn wir im europäischen Verbund handeln. Und daran hat sich Merz auch gehalten.
Bleiben wir mal beim Thema Sicherheitsfragen. 5% mehr fürs Militär, damit kommt ja Deutschland den US-Vorstellungen sehr entgegen. Zwischen den Zeilen, da konnte man es so hören, erwarten die Amerikaner von den Deutschen mehr Leadership, also Führung auf dem europäischen Kontinent?
Ja, sicherlich erwarten sie, dass die Lastenteilung anders ablaufen soll als bisher. Das bedeutet natürlich in der Folge, dass die Europäer mehr für Verteidigung, für ihre eigene Verteidigung ausgeben müssen. Deutschland hat das lange entweder blockiert oder zumindest ein bisschen auslaufen lassen, soweit es möglich war, diese Forderungen aus den USA. Jetzt hat sich die deutsche Position gewandelt. Und das ist natürlich, damit macht sich Merz und macht sich die Bundesrepublik für Donald Trump attraktiv. Dabei wird es aber noch nicht bleiben. Es gibt ja auch andere Bereiche. Wir müssen auch schauen, wie man das alles finanziert bekommt, wie man Rüstungsproduktion in Europa organisiert bekommt, wie man gemeinsam Verteidigung organisiert. Und da sind wir ja bei dem Stichwort politische Führung. Also Geld spielt eine Rolle, da ist Deutschland wichtig. Und politische Führung, da wird Deutschland sicherlich auch eine tragende Rolle spielen müssen.
Allgemein wird ja das Treffen als Erfolg bewertet, auch von Merz selbst. Ist das messbar? Sind die jetzt einfach nur gute Kumpels oder was steht da unterm Strich wirklich auf der Habenseite?
Ja, die Frage bei Trump ist natürlich immer, wie lange ist die Halbwertszeit seiner Aussagen? Wie lange kann man sich darauf verlassen, dass eine Vereinbarung, die man getroffen hat, Bestand behält? Also von daher ist es jetzt ein Erfolg, diese Situation, dass das ohne größeren Konflikt über die Bühne gegangen ist, dass da auch die Ablenkung war, vielleicht dadurch, dass es zu diesem Konflikt zwischen Trump und Musk ja gleichzeitig gekommen ist und die Aufmerksamkeit dort gewesen ist. Aber das sind noch keine Verträge, die Merz da in der Tasche hat auf dem Rückflug. Das sind noch keine festen Vereinbarungen dazu, dass die USA weiter in Europa die NATO unterstützen wollen, dass sie bereit sind, in dem ganzen Zollkonflikt auf die EU zuzugehen. Von all dem haben wir jetzt noch nichts Schriftliches und selbst hätten wir das, wäre die Frage, wie lange ist das gültig, was da formuliert wurde.
Also es bleibt spannend im transatlantischen Verhältnis. Haben Sie vielen Dank. Das war Laura von Daniels, USA-Expertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen.
8:09 ist es, hören RBB 24 Inforadio. Hakuto, das ist japanisch und heißt übersetzt weißer Hase. Und dieser weiße Hase ist in Japan ein mythisches Mondwesen. Genau so haben die Japaner ihre neue Mondsonde genannt. Die war seit Mitte Januar auf dem Weg zum Mond und sollte eigentlich heute Abend dort landen. Doch die Mission ist gescheitert. Das Kontrollzentrum hat den Kontakt zur Sonde verloren. Über die Bruchlandung berichtet aus Tokio Korrespondent Thorsten Ifland.
Im Kontrollraum schlagen Mitarbeiter die Hände über dem Kopf zusammen. Andere beten, während sie auf die unzähligen Bildschirme starren. Aus großer Vorfreude wird blankes Entsetzen. In diesem Moment und keine zwei Minuten vor der geplanten Landung bricht der Kontakt zur Mondlandefähre Resilience ab. Stille, Verzweiflung, Schock. Binnen Sekunden fallen Geschwindigkeits- und Höhenmesser aus. Die Anzeige der Telemetriedaten ist plötzlich nur noch schwarz.
Bei der Messung der Entfernung zur Mondoberfläche kam es zu einer Verzögerung und der Lander konnte nicht auf die für die Landung auf der Mondoberfläche erforderliche Geschwindigkeit abbremsen.
Der Chef des privaten japanischen Raumfahrtunternehmens iSpace, Takeshi Hakamada, muss wenige Stunden später auf einer Pressekonferenz in Tokio einräumen.
Wir gehen davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass unser Lander eine harte Landung auf der Mondoberfläche hingelegt hat.
Mit anderen Worten, Resilience ist abgestürzt. Schon wieder. Bereits vor 2 Jahren endete der erste Mondflug des Unternehmens mit einer Bruchlandung. Damals war eine fehlerhafte Höhenmessung Grund für den Absturz. Daraufhin wurde die Software überarbeitet und es sollte alles besser werden.
3, 2, 1, Ignition. iSpace Resilience Separation confirmed.
As it begins its journey to the moon.
Die Mission startete im Januar an Bord einer Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX. Geplantes Ziel war die nördliche erdzugewandte Seite des Mondes, eine eher flache Gegend. Ein etwa mikrowellengroßer Rover sollte 2 Wochen lang das Gebiet erkunden, mit seiner Schaufel Proben nehmen und Bilder in HD-Auflösung zur Erde schicken. Dieses Vorhaben ist nun erneut gescheitert.
Mission 2 war nicht erfolgreich und es wurde beschlossen, die Mission zu beenden. Wir analysieren derzeit die empfangenen Telemetriedaten, um die Ursache für diese Situation zu ermitteln und werden darüber berichten, sobald dies abgeschlossen ist.
Diese erneut gescheiterte Mondlandung ist ein schwerer Rückschlag für iSpace. Man hatte gehofft, zu den beiden US-Firmen Intuitive Machines und Firefly Aerospace aufschließen zu können. Ihnen waren bereits kommerzielle Mondlandungen gelungen. Und auch der staatlichen japanischen Raumfahrtagentur JAXA ist im vergangenen Jahr eine Mondlandung geglückt.
Das private japanische Raumfahrtunternehmen iSpace ist auch mit seiner zweiten Mondmission gescheitert. Aus Tokio war das Thorsten Ifland.
RBB 24 Inforadio Sport.
So, und wir kommen auf die Erde und zwar auf den Rasen zurück. Was war das für ein spektakuläres Fußballspiel gestern im Nations League Halbfinale? In Stuttgart bezwang Spanien mit 5:4 die Franzosen und qualifizierte sich für das Endspiel am Sonntag. ARD-Fußballreporter Jakob Rüger ist bei mir im Studio. Hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
9 Tore in einem Fußballspiel, kommt nicht so häufig vor. Haben Spanien und Frankreich ohne Abwehr reingespielt?
Ja, man hätte gestern fast den Eindruck gewinnen können. Es war ein Fußballfest, in dem das Ergebnis verschleiert, wie dominant Spanien aufgetreten ist. Die führten mit 4:0, dann mit 5:1. Der Europameister hatte alles unter Kontrolle. Aber nach der deutlichen Führung nahm die Konzentration und auch die Spannung so ein bisschen ab. Und so erzielte Frankreich in den letzten 12 Minuten noch 3 Treffer und machte es dann nochmal spannend. Spanien brachte das Spiel aber über die Zeit und steht als verdienter Sieger im Finale von München am Sonntag.
Das junge spanische Team trifft jetzt im Nations League Endspiel auf Portugal. Wer geht da als Favorit ins Finale?
Ja, für mich ganz klar Spanien. Die jungen Wilden um Lamine Jamal spielen entfesselten Offensivfußball. Da erinnert ganz viel an die Tiki-Taka-Zeiten, so um 2010, als Spanien zuletzt den europäischen Fußball dominierte und ja auch prägte. Portugal setzt eher auf Tempo und Erfahrung, allen voran natürlich Cristiano Ronaldo mit 40 Jahren immer noch in ganz starker Form und ja auch der Siegtorschütze gegen Deutschland im Halbfinale. Ich glaube dennoch, dass Spanien im Gesamtpaket und mit dem EM-Titel des letzten Jahres im Rücken am Ende den Nations League-Titel 2025 holt.
Die deutsche Nationalmannschaft, die spielt ja am Sonntag auch und zwar in Stuttgart gegen Frankreich um den 3. Platz. Hat diese Partie überhaupt noch eine Bedeutung für die DFB-Auswahl?
Also eigentlich ist dieses Spiel vom sportlichen Wert total egal. Niemand wird in 3 Monaten von einem 3. Platz in der Nations League sprechen. Aber die Niederlage gegen Portugal, die hat für viel Unruhe gesorgt. Ich habe so den Eindruck, dass viele im Umfeld der DFB-Auswahl dachten, dieses Team unter Julian Nagelsmann sei schon viel weiter in seiner Entwicklung. Deutschland hat wirklich viel vermissen lassen gegen Portugal. Die Stimmung ist angespannt. Es soll eine Krisensitzung des Teams mit Sportchef Rudi Völler im Trainingscamp in Herzogenaurach gegeben haben, in dem Völler eine Reaktion gegen Frankreich gefordert hat. Und damit bekommt diese Partie, dieses Spiel um Platz 3 gegen Frankreich plötzlich eine Wertigkeit. Und es ist dann doch wichtig, wie das Team spielt und vor allen Dingen auch, wie das Ergebnis am Ende lautet.
Vielen Dank, Jakob Rüger. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Frankreich um den 3. Platz beim Nations League Turnier. Das Finale bestreiten Spanien und Portugal ebenfalls am Sonntag. Von beiden Partien berichten wir ausführlich live. Und noch eine Meldung aus der Fußball-Bundesliga. Aufsteiger 1. FC Köln hat Lukas Kwasniok als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 43-Jährige löst Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel ab und kommt vom Zweitligisten SC Paderborn. Kwasniok hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
Werbung. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Zunächst ist es eher bedeckt, später lockert es dann ein bisschen auf, aber es gibt Regen und auch kurze Gewitter und dabei ist es stürmisch. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir 14 Grad in Perleberg, in Cottbus 19 und Berlin dazwischen so 14, 15 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Matthias Wetzel.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Michendorf und Dreieck Nutetal. Ein Reifen auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A113 stadteinwärts zwischen Schönefelder Kreuz und Waltersdorfer Dreieck. Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr aktuell auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Albuinstraße, Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße, Fenpfuhl stadteinwärts auf der Landsberger Allee vor dem Weißenseer Weg und Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke.
Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz, rundherum zurzeit stockender Verkehr. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt. Bis Anfang Dezember auf den Umfahrungen müssen Sie mit Stau rechnen. Zur S-Bahn auf den Linien S3, 5, 7 und 75 sowie Linie S9. Nach einem Polizeieinsatz Verspätungen und Ausfälle.
9.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie im Studio weiter. Stefan Auschwart, schönen guten Tag. Besuche im Oval Office, die sind unberechenbar geworden. Entweder man wird rüde gedemütigt vor der Weltpresse, das ist Ukraines Präsident Zelensky passiert, oder es werden Artigkeiten ausgetauscht, wie jetzt beim Besuch von Kanzler Merz. Reaktionen auf die Washington-Visite jetzt in den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Das erste Treffen von Bundeskanzler Merz mit US-Präsident Trump ist in Deutschland überwiegend positiv aufgenommen worden. Außenminister Wadephul sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Die FDP-Europa-Abgeordnete Strack-Zimmermann sagte im rbb24-Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht. Wichtig sei gewesen, dass er beim Thema Ukraine klargestellt habe, dass Russland der Aggressor ist. Kritik kam dagegen von der außenpolitischen Sprecherin der Grünen Düring aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Merz habe sich bei Trump angebiedert. Düring sprach von einer vertanen Chance für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzutreten. Ein Thema, so ihr Parteikollege Omid Nuripur im Deutschlandfunk, hätten Fragen rund um die Einreise von ausländischen Studenten sein können. Grundsätzlich aber sei das Treffen von Merz und Trump unfallfrei verlaufen. Dass dies überhaupt erwähnt werden müsse, sei allerdings verheerend, so Nuripur mit Blick auf den Stand der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Das RBB 24 Inforadio überträgt die Bundestagsdebatte live im Stream auf inforadio.de und in unserer App. Die deutschen Exporte sind im April gesunken. Vor allem in den USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund dafür könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in den USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland sind den Angaben zufolge im April um 3,9% gestiegen. Der Großteil kam wie üblich aus China. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitgeteilt hat, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, will mehr Schutzräume in Deutschland schaffen. Zur Begründung nannte er in der Süddeutschen Zeitung die wachsende Sorge, Russland könnte in einigen Jahren NATO-Gebiet angreifen. Tiesler schlug vor, zunächst Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller zu Schutzräumen auszubauen und so 1 Million Plätze zu schaffen, in denen Menschen zur Not auch übernachten könnten. Im Sommer will das Amt ihm zufolge ein konkretes Schutzraumkonzept vorstellen. An der Kreuzung an der Wuhlheide-Edison-Straße und Treskow-Allee in Berlin-Oberschöneweide können ab heute auch wieder Autos fahren. Dort wurde eine Brücke abgerissen. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung wird am Nachmittag auf der Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils eine Spur geöffnet. Svetlana Oheim, RBB 24.
Morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskow-Allee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad, aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Auschwart für Sie im Studio. Schönen guten Morgen. Er hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Er war Nazi-Gegner. Er gehört bis heute zur Pflichtlektüre, ein deutscher Klassiker. Thomas Mann würde heute 150 Jahre alt. Volker Weidemann hat selbst vor 2 Jahren einen Roman veröffentlicht. Mann vom Meer heißt er. Da geht es um die Beziehung Thomas Manns zum Meer. Er ist heute Kulturkorrespondent der Zeit, früher Literaturchef beim Spiegel und Moderator beim Literarischen Quartett. Also, wenn man so will, geballte Literaturexpertise. Und Thomas Mann begeistert ist ja auch. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was fasziniert Sie an Thomas Mann?
Also die Liebesgeschichten, glaube ich vor allem. Also es ist ein Werk, das einfach von enormer erotischer Kraft getragen wird, möchte ich mal sagen. Und gleichzeitig aber ist es natürlich die ganze europäische Geistesgeschichte in komprimiert erzählt und in ja offenbar bis heute mitreißenden Geschichten erzählt für uns.
In einer neuen Biografie, da wird ein Bild entworfen, obwohl verheiratet und Vater von 6 Kindern, der eigentlich Männer liebt, ein zerrissener, alles andere als glücklicher Mann. Wie fließt das in seine Werke ein?
In jeder Zeile. In jeder Zeile, was ich schon angedeutet habe. Es hat eigentlich das falsche Leben, in Anführungsstrichen, geführt, hatte immer Leidenschaften, die er nicht auslebte. Und ja, die Literaturwissenschaft hat sich ja Jahrzehnte herum gedruckst, hat immer von homoerotischen Neigungen gesprochen. Nein, er war schwul. Er war sozusagen, er hat Männer geliebt, er hat es nicht ausgelebt und diese Leidenschaften in seinen Büchern geschrieben, am deutlichsten im Toten Venedig, aber letztlich spielt es überall, in jedem Werk eine Rolle. Und das macht diese, für manche vielleicht ein bisschen verdruckst, diese Liebesgeschichten in Wirklichkeit, aber finde ich, dass da so eine enorme Energie darin gespeichert ist, die sich offenbar bis heute Tag für Tag immer noch stückchenweise befreien lässt.
Für mich steht Thomas Mann für vor allem lange Sätze. Wie sehen Sie es? Ist das eine Art, zu der man Zugang finden kann?
Ja, sonst, da fragen Sie ja den Falschen. Aber ich sehe schon, wenn ich es vorlese, ein bisschen ehrlich gesagt, habe ich manchmal meinen Kindern versucht, es wird immer schwieriger, muss ich sagen, der nachwachsende Generation. Wir müssen die Sätze einfach langsam lesen, mehrfach lesen und dann entsteht sozusagen die Freude und die Schönheit des Satzbaus entwickelt sich langsam.
Politisch hat er sich ja auch stark gewandelt, also vom kaisertreuen Konservativen bis dann hin zum überzeugten Antifaschisten. Gibt es etwas, was ihn oder ein Werk von ihm heute aktuell macht, oder sind das einfach eher die zeitlosen Themen, die er verhandelt?
Erstens möchte ich genau daran anschließen, was Sie sagen. Er hat in seinem Werk in der zweiten Hälfte gezeigt, wie die deutsche Kultur, die deutsche Literatur zu etwas Gutem führen kann, zu etwas Hellem bis hin zu, wie gesagt, er wurde dann der Kämpfer der Demokratie, des Antifaschismus, hat das Weiße Haus des Exils in Amerika gebaut. Er hat sich entwickelt und er kam von der dunklen Seite der deutschen Geschichte, Nationalist, Antidemokrat, jemand, der Oswald Spengler gefeiert hat. Und wo wir, ehrlich gesagt, wenn ich heute höre, dass wir einen Kulturstaatsminister haben, der sich im Ernst wieder positiv auf Oswald Spengler beruft und gleichzeitig sagt, erlebt. Thomas Mann kann ich Ihnen nur empfehlen, lesen Sie doch auch mal die zweite Hälfte, denn da hat Thomas Mann gesagt, wir müssen uns Oswald Spengler verbieten, um zum Hellen zu kommen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch. Praktisch hat er das natürlich in allen Büchern geschrieben und am lebendigsten im Zauberberg, wo er sich nämlich in der Mitte des Romans, als er ihn zur Hälfte fertig geschrieben hatte, selbst entwickelt hat. Vom Antidemokraten zum Demokraten. Und diese Lebendigkeit, diese Entwicklung der eigenen politischen Handlung hat er in dieses Werk hineingeschrieben. Und dadurch ist es heute noch so besonders lebendig, für mich zumindest und viele andere auch.
Das war also die Lektüre-Empfehlung für unseren neuen Kulturstaatsminister. Wenn jemand noch nie was von Thomas Mann gelesen hat, den auch für weit weg hält, womit sollte man anfangen? Was wäre Ihre Empfehlung?
Er ist weit weg, aber wenn man ein bisschen mit Tonio Kröger zum Beispiel anfängt, dann glaube ich, kann man viel über die Liebe und die Heutigkeit von Thomas Mann und die Schönheit und Verzückungskraft des Meeres erfahren. Also mit Tonio Kröger anfangen und sich dann langsam steigern.
Das ist die Empfehlung von Volker Weidermann, Kulturkorrespondent der Zeit. 150. Geburtstag von Thomas Mann. Und der ist heute hier auch noch öfter Thema. In der Inforadio Kultur kommt der Autor einer neuen Biografie des Schriftstellers zu Wort. Und wir werden uns auch noch mit seinem Haus in Los Angeles beschäftigen. 9.30 Uhr ist es, Sören, RBB 24, Inforadio. Gestern Nachmittag, da haben alle politischen Beobachter angespannt über den großen Teich geschaut. Kommt es zum öffentlichen Eklat im Oval Office zwischen US-Präsident Trump und Bundeskanzler Merz? Muss er sich wie Zelensky oder zuletzt der südafrikanische Präsident Ramaphosa vor laufenden Kameras vorführen lassen? Am Ende waren alle Befürchtungen unbegründet. Das Treffen zwischen Merz und Trump verlief harmonisch. Der US-Präsident hatte sogar ein, sagen wir mal, eigenwilliges Kompliment für Merz parat. Welches, das verrät US-Korrespondent Sebastian Hesse in seinem Kommentar zu dem Treffen.
He is difficult. Er ist nicht ganz einfach, hat Trump an einer Stelle über seinen Gast aus Deutschland gesagt. Und das war als Kompliment gemeint. Der US-Präsident schätzt zwar Schmeicheleien, aber wenn's zu unterwürfig wird, verliert er sehr schnell den Respekt vor seinem Gegenüber. Friedrich Merz, das ist jemand, mit dem zu verhandeln eine Herausforderung sein kann. Auf diese Vorschusslorbeeren darf sich der Kanzler etwas einbilden. Alles Unken im Vorfeld über eine Eskalation wie einst bei Zelensky hat sich als unbegründet erwiesen. Es wurden Artigkeiten ausgetauscht, Merz Englisch wurde gelobt, Trump ließ sich genussvoll als Schlüsselfigur bei den Friedensbemühungen in der Ukraine preisen. Über die weitesten Teile der Begegnung jedoch saß Friedrich Merz einfach unbeteiligt daneben, als Trump Fragen der amerikanischen Presse zu innenpolitischen Themen beantwortete. Es sagt viel über das deutsch-amerikanische Verhältnis in diesen Tagen aus, dass Desinteresse bereits als Erfolg verbucht werden kann. Und dennoch, Friedrich Merz kann zufrieden sein mit seiner Stippvisite. Ihm wurde die Ehre zuteil, im exklusiven Gästehaus der US-Regierung übernachten zu dürfen. Sein Gastgeschenk, die Geburtsurkunde von Trumps deutschem Großvater, wird einen Ehrenplatz im Weißen Haus bekommen. Reizthemen wie Verteidigungsausgaben, Handelsstreit mit der EU oder Ukraine-Unterstützung wurden diskret hinter verschlossenen Türen behandelt. Den Auftritt im Oval Office umwehte der sanfte Zauber des ersten Beschnupperns. Doch was wird dem rosaroten Auftakt folgen? An einer Stelle sagte Trump sinngemäß, dass es auch nicht schlimm sei, wenn kein Handelsabkommen mit der EU zustande kommt, dann würden die USA eben weiter Schutzzölle kassieren. US-Soldaten in Deutschland stationiert lassen? No problem, meinte Trump, die würden ja auch viel Geld ins Land bringen. Was mitschwang, wenn die Deutschen den amerikanischen Schutz nicht mehr wollen? Auch gut. Diese beiläufige Gelassenheit, kombiniert mit dem Ausblenden von Merz, als es weitschweifig um Musk, um Biden und um Harvard ging, von Augenhöhe mit dem Gast war da wenig zu spüren. Trump dürfte die Begegnung gefallen haben, weil sie das Kräfteverhältnis zwischen beiden Ländern vor Augen geführt hat. Die USA unter diesem Präsidenten, Verbündete, werden gönnerhaft als Erfüllungsgehilfen geschätzt, aber wirklich angewiesen ist man auf sie nicht. Nun wissen wir nicht, was Merz unter vier Augen zu Trump gesagt hat und in welchem Ton. Wenn aber beim Gastgeber hängen geblieben ist, dass dieser Kanzler tatsächlich schwierig ist, im Sinne von beharrlich mit unverhandelbaren Kernanliegen, dann wäre etwas gewonnen.
Das sagt Sebastian Hesse in seinem Kommentar zum Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei US-Präsident Trump.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ja, und da geht's um die Outdoor-App Komoot. Wer gern wandert oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kennt sie. Jetzt stehen die meisten Mitarbeiter vor dem Aus. Es gibt Entlassungen. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion ist jetzt zugeschaltet. Was ist denn das für ein Unternehmen in Potsdam hinter dieser App?
Ja, wie das üblich ist in Start-up-Kreisen. Das war ein Studentenprojekt von 6 Gründern. Der Firmensitz, der ist in Potsdam am Havelufer. Man hat da die Planitzinseln, Hermannswerder und eine ziemlich große Havelbucht vor Augen. Also schöner geht's wirklich kaum. Es gibt rund 45 Millionen Nutzer, profitable Zahlen und rund 150 Mitarbeiter, jedenfalls bisher. Denn die meisten, die sind leider offenbar gekündigt worden.
Hä? Was ist da passiert? Viele Nutzer und Wandern und Radfahren ist ja auch nicht plötzlich out.
Nee, ganz im Gegenteil. Die Gründer, die haben einfach verkauft. Wir haben ja im März darüber berichtet. Käufer ist übrigens das Technologieunternehmen Bending Spoons aus Mailand, also aus Italien. Deren Vorgehen ist vor der Übernahme anderer Apps schon bereits bekannt gewesen. Mancher nutzt ja die App Filmic Pro zum Filmen mit dem iPhone. Da gibt's jetzt statt früher Einmalkauf nur noch weniger günstige Abos. Also Big Business, wie man das so kennt, Profitabilität hoch, Kosten runter. Und etwa 75% der Mitarbeiter, die wurden entlassen. Ebenso war das bei der Übernahme von Apps wie WeTransfer oder Evernote. Also ein eindeutiges Muster.
Man nennt es auch Raubrittertum. Das gleiche Muster also der italienischen Investoren jetzt auch in Potsdam bei Komoot.
Ja, das sieht zumindest ganz danach aus. Die österreichische Tageszeitung Der Standard und Fachinternetportale wie Mountainbike News, die berichten über ein Video bei YouTube. Da geht's um ein letztes Treffen von Komoot-Beschäftigten nach der Kündigung und der Übernahme eben durch Bending Spoons. Ich hab's mir natürlich angesehen. Viel Berge, Wasser, Wandern, Mountainbike fahren und eben Mitarbeiter, die sich verabschieden.
Zur Kündigung also die Abschiedsparty auf YouTube. Wie geht's denn jetzt weiter mit Komoot?
Also ganz klar ist das noch nicht, aber der Investor hat wohl mehr Wachstum im Fokus. Er will Komoot auch in die USA expandieren. Auf dem dortigen Markt, da gibt's natürlich ganz ähnliche Outdoor-Routenplaner. Da weht Komoot also beim Markteintritt der Wind des Wettbewerbs entgegen. Möglicherweise allerdings nicht nur dort.
Worüber wird spekuliert?
Naja, im Goodbye-Video des Komoot-Teams hieß es, man plane mit Leidenschaft etwas noch Größeres, noch Besseres, also mal abwarten. Ein interessantes Detail berichtet der Standard, mitten im Outdoor-Boom in der Corona-Krise. Da wollte der österreichische Investor René Benko das Unternehmen in Potsdam angeblich kaufen. Die haben abgelehnt und inzwischen, naja, da wissen wir, Benko hat völlig andere Probleme.
Ja, der sitzt im Häfen.
Festen Vorsitz, genau.
Also gar nicht so Komoot, wie man vermuten könnte. Johannes Riebel war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Zunächst bedeckt heute, später lockert es dann auf, aber es kommt Regen und auch kurze Gewitter sind dabei. Dabei ist es stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir so zwischen 14 und 19 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
Auf den Brandenburger Fernstraßen zurzeit keine Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtringhöhe Detmalder Straße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Stockender Verkehr auf der Straße Alt-Biesdorf stadteinwärts, außerdem in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee und Schiefelbeiner Straße und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts Höhe Märkische Allee. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz rundherum, aktuell stockender Verkehr. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Stau auf der Umfahrung über Schönholz und zur S-Bahn.
Auf den Linien S3, 5, 7, 75 und 9 gibt es nach einem Polizeieinsatz noch Verspätungen und Ausfälle.
9.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Morgen. Es fing ja schon gut an. Friedrich Merz durfte im Gästehaus übernachten, konnte zu Fuß zu Donald Trump ins Weiße Haus rübergehen. Und da kamen die beiden Männer offenbar miteinander klar. Reaktionen auf den Besuch jetzt in den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem zum Thema Ukraine seine Punkte machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im rbb24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Der Bundestag debattiert gerade über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus vorerst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Das RBB 24 Inforadio überträgt die Bundestagsdebatte live im Stream auf inforadio.de und in unserer App. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden, laut Bürgermeister Klitschko, mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand. Auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um unterirdische Einrichtungen gehandelt, in denen Drohnen hergestellt und gelagert wurden, hieß es. Unser Korrespondent für den Libanon, Moritz Behrendt.
Die israelische Luftwaffe hat mindestens 10 Angriffe auf die südlichen Vorstädte der libanesischen Hauptstadt Beirut geflogen. Auch das Dorf Ein Kana im Süden des Landes wurde mit Raketen beschossen. Nach Warnungen durch das israelische Militär verließen tausende Menschen fluchtartig die südlichen Vorstädte Beiruts. Die Vereinten Nationen riefen dazu auf, Aktionen zu unterlassen, die den im November zwischen Israel und dem Libanon geschlossenen Waffenstillstand gefährden könnten. Die Angriffe am Vorabend des islamischen Opferfests hätten Angst und Panik in den Vororten Beiruts ausgelöst. Libanons Präsident Aoun und Premierminister Salam verurteilten die Luftschläge als Bruch internationaler Vereinbarungen.
Mit einem Straßenfest rund um den Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Anwohner dort haben Bedenken wegen des Mülls geäußert, der durch den Umzug entsteht. Die Co-Leiterin des Karnevals Seifert versicherte im RBB 24 Inforadio, es werde alles für die Sauberkeit getan.
Wir sind innerhalb von 24 Stunden rein und dann auch wieder raus. Wir haben wahnsinnig viele Maßnahmen getroffen. Ist aber auch so, dass wir einen Clean-Up-Day machen, den haben wir letztes Jahr gemacht. Einen Tag nach dem Umzug ist es so, dass wir mit so 40 Freiwilligen nochmal durch den Kiez gehen und dann wirklich so Zigaretten nochmal aus dem Busch sammeln. Also wir machen uns da wirklich einiges an Aufwand. Wir möchten selbst von uns aus auch den Kiez so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Das ist uns wirklich ein besonderes Anliegen.
Die Co-Chefin des Karnevals der Kulturen, Anna-Maria Seifert. Fußball-Bundesligist-Aufsteiger Köln hat einen neuen Trainer.
Nach Angaben des Vereins ist es Lukas Kwasniok, der vom Zweitligisten Paderborn an den Rhein wechselt. Kwasniok folgt auf Friedhelm Funkel, der mit dem sich der 1. FC Köln nicht auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hatte. Sein Vertrag geht bis Mitte 2028. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 9.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Oswald im Studio. Schönen guten Morgen. Sein Gastgeschenk, eine Geburtsurkunde von Trumps Großvater, und damit schien der Bundeskanzler gestern gepunktet zu haben, denn der Ton zwischen Merz und dem US-Präsidenten war freundlich und wertschätzend, auch wenn Trump in langen Monologen sich und seine Politik wieder mal ausführlich lobte, nutzte Merz die Gelegenheit, im Oval Office eigene Akzente zu setzen. Etwa beim Thema Ukraine. Insgesamt zeigte sich der Kanzler anschließend zufrieden.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, auch in der unterschiedlichen Karriere, die wir gemacht haben zwischen Politik und Wirtschaft. Das bringt ja auch ein bisschen zusammen, und ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können, uns bald schon wiedersehen. Wir werden da noch im Juni uns zweimal wiedersehen, einmal auf dem G7-Gipfel in 2 Wochen in Kanada, dann auf dem direkt danach stattfindenden NATO-Gipfel in Den Haag. Also wir werden jetzt in kurzer Abfolge mehrere Gelegenheiten haben, uns zu sprechen. Wir haben heute ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche.
Der Zollstreit zwischen der EU und den USA kam dann erst beim gemeinsamen Mittagessen zur Sprache. Auch hier gab sich Merz zuversichtlich.
Wir haben eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt verabredet in dieser Frage. Wir werden also auch Beauftragte entsenden, die diese Themen, diese Gespräche weiter führen. Und wir wollen hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Das betrifft ja auch deutsche Industrie, die Automobilindustrie etwa. Ich habe ihm auch nochmal erläutert, wie stark die Automobilindustrie hier in Amerika ist. Die deutsche Automobilindustrie in Amerika und fast genauso viele Fahrzeuge aus Amerika heraus exportiert, wie aus Deutschland nach Amerika importiert. Das sind Zahlen, die einfach wichtig sind, um das gegenseitige Verständnis auch zu verbessern. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Also unterm Strich kann man festhalten, beim Treffen zwischen Merz und Trump ist alles gut gegangen, und das heißt schon viel, denn inzwischen nennen manche US-Journalisten das Oval Office auch die Danger Zone, also die Gefahrenzone, weil dort manche Staatschefs öffentlich gedemütigt und regelrecht runtergeputzt werden. Auch die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat das Treffen gestern verfolgt. Heute früh war sie bei uns im Interview und hat meiner Kollegin Angela Ulrich gesagt, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Ja, das hat er, und ich muss sagen, da haben sich ja zwei Männer getroffen, die ja nun große Nationen hinter sich wissen, und das im Vorgespräch, also auch im öffentlichen Vorgespräch, man mehr darauf geachtet hat, wer wie, wo, wann die Augenbrauen zucken lässt oder was sein könnte, ist schon bizarr genug. Aber Merz hat es gut gemacht, und ich glaube, er war erleichtert, dass Trump mehr über sich gesprochen hat, ihn dann auch eingebunden hat ins Gespräch, aber dass auch die Herren auf der Couch neben Herrn Trump, also sowohl der Vizepräsident als auch der Außenminister, brav da saßen und nicht zu Wort kamen.
Sie sind ja selbst als Frau der offenen Worte bekannt. Hätten Sie sich noch mehr Klartext von Merz gewünscht?
Nein. Ich glaube, man muss das mal ganz nüchtern sehen. Trump hat sich selbst gelobt, hat gesagt, dass ohne oder wenn es ihn gegeben hätte, und 2020 sei er ja betrogen worden, sein Wahlsieg, das wurde ja auch immer wieder eingebaut, dass Trump erstmal über sich selbst gesprochen hat und dann Bezug genommen hat auf den Kanzler. Ich glaube, dass Merz, ich glaube nicht nur, sondern Merz hat es geschickt gemacht. Gut, er hat auf die deutschen Wurzeln des Präsidenten hingewiesen, hat ihm ja auch ein sehr schönes Geschenk gemacht. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob Trump das wirklich so schön findet, weil seine deutschen Wurzeln ihm ja eher unangenehm sind. Aber es war eine höfliche Geste. Ich glaube, das ist wichtig. Und was noch wichtiger war, wenn wir auf das Thema US-Streitkräfte kommen, hat Trump gesagt, selbstverständlich bleiben die Soldaten in Deutschland. Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, dass man müsse die Kinder, oder das sei ja bei dem Kampf, er hört jetzt auf, bei diesem furchtbaren Krieg, darauf hingewiesen hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf. Er hat damit nämlich die Ukraine auf die Ebene Russlands gehoben, lasst die beiden sich mal knüppeln und dann irgendwann hören sie auf. Das ist natürlich schon seltsam und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Ja, das war der Moment, wo er am klarsten widersprochen hat und eben klargemacht, wer der Aggressor ist, Russland. Aber glauben Sie, dass Trump dann da auch eine Lernkurve hat nach so einem Einwurf von Merz oder verpufft das sowieso?
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, dass nach dem Gespräch Merz mit Sicherheit sehr aufgeräumt war, hinter den Kulissen mit dem Präsidenten zu sprechen. Man hörte die Steine vom Herzen bis nach Deutschland poltern. Was dann einzeln besprochen wurde, wissen wir nicht. Aber es ist mit Sicherheit besser so als anders. Und wenn Trump nach Deutschland kommen sollte, beziehungsweise was momentan noch wichtiger ist, im Begriff, dass die NATO sich jetzt trifft, ist das schon ein wichtiges Zeichen und auch einfach eine gute Atmosphäre. Wir müssen ja beim amerikanischen Präsident, wenn ich das so sagen darf, arbeiten mit dem, was am Tag des Momentes relevant ist. Wir wissen natürlich nicht, was ein, zwei, drei Wochen später ist. Und diese Unberechenbarkeit macht das Arbeiten im Grunde so schwierig mit Trump.
NATO-Gipfel, Sie haben es schon angesprochen, Ende Juni in Den Haag und auch G7, da wird ja dann auch nochmal rauskommen, ob das diese Freundschaft oder diese Beziehung zumindest zwischen Merz und Trump irgendwelche Dauer haben könnte. Eine Frage noch, weil die geht an Sie auch, weil das auf EU-Ebene verhandelt wird. Die Zölle, da stehen ja Riesenzölle der USA im Moment noch im Raum und da muss die EU verhandeln. Dass es jetzt zumindest dieses Treffen von Merz mit Trump gab, hilft das im Prinzip auch der EU, Ursula von der Leyen, in der Zollpolitik voranzukommen?
Naja, Merz hat jetzt für die Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Merz hat keinen Auftrag bekommen, für die EU zu sprechen. Man darf ja nicht vergessen, in der EU sitzen noch 26 andere Länder. Soweit würde ich nicht gehen. Aber dass jetzt mal grundsätzlich das größte Land Europas, dass das ein positiver Einstieg war, ist immer hilfreich. Die Gespräche in Europa werden mit Sicherheit härter werden. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt nicht relativieren.
Das sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Die Erleichterung ist also groß, dass es zwischen Trump und Merz so harmonisch verlaufen ist. Kein Streit über Zölle, kein Streit über den Ukraine-Krieg. Kann man ausgehend von dem Treffen jetzt hoffen, dass auch konkrete Fortschritte bei den Themen gemacht werden? Armin Laschet, der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, bleibt da vorsichtig. Er hat heute Morgen in der ARD erklärt, worauf es jetzt ankommt, wenn man Trump bei der Unterstützung der Ukraine bei der Stange halten will.
Da wird man jetzt wieder nachlegen müssen. Es hat das ja schon gegeben bei der Begegnung in Kiew mit den Kollegen aus Frankreich, Polen und Großbritannien, wo man Trump gebeten hat, Druck zu erhöhen. Hatte er dann zugesagt, das ist dann doch nicht passiert. Also ich glaube, das braucht eine Kontinuität, die sich ja auch in diesem Monat fortsetzen wird.
Denn Friedrich Merz und Donald Trump werden sich auf dem G7-Gipfel und auf dem NATO-Gipfel bald wieder sehen. Aber auch wenn das erste Treffen positiv verlief, Armin Laschet fürchtet, dass da im deutsch-amerikanischen Verhältnis grundsätzlich etwas ins Rutschen geraten ist.
Es gibt vielleicht noch viele Gemeinsamkeiten, aber diese blinde Verlässlichkeit, dass ein deutscher Bundeskanzler in die USA reist, freundlich empfangen wird und die eng beieinander sind, die ist nicht da. Es muss alles erkämpft werden und umso mehr muss sich Europa jetzt selbst vorbereiten, handlungsfähig zu werden. Mhm. Man kann hoffen, so eng wie möglich, dass die Amerikaner dabei sind, aber der Moment, dass sie mal Nein sagen, auf den muss Europa sich vorbereiten.
Mahnt Armin Laschet von der CDU, der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kein Abend ohne Luftballons und Konfetti bei Konzerten der US-amerikanischen Band The Flaming Lips geht es meist zu wie auf einem durchgeknallten Kindergeburtstag für Erwachsene. Vor über 40 Jahren gegründet, gelten die Flaming Lips als eine der verrücktesten Bands der Rockgeschichte. Gestern Abend stand die Band im Berliner Tempodrom auf der Bühne. Mit dabei war RBB 24 Inforadio Kulturreporter Simon Brauer.
Dass es ein besonderer Abend wird, ist schon vor Konzertbeginn klar. Die Flaming Lips wollen ihr Hitalbum aus dem Jahr 2002 mit dem schönen Titel Yoshimi Battles the Pink Robots in voller Länge spielen. Mit leichter Verspätung also den 20. Geburtstag dieses Grammy-dekorierten Meisterwerks feiern im fast ausverkauften Tempodrom in Kreuzberg. Selbst Sänger Wayne Coyne ist so voller Vorfreude, dass er aus dem Backstage-Bereich minütlich Durchsagen macht, wann die Show endlich beginnt. Noch 3 Minuten, noch 2, noch 1 und kurz nach 20 Uhr feuern dann die Verstärker und auch die Konfettikanonen aus allen Rohren. Die Flaming Lips stehen nach 8 Jahren Pause wieder in Berlin auf der Bühne. Und mit ihnen 4 gigantische, aufblasbare rosa Roboter, die sich zur psychedelischen Rockmusik sanft hin und her bewegen. Der erste Teil des Konzerts ist Yoshimi Battles the Pink Robots gewidmet, dem erfolgreichsten Album der Flaming Lips. Von Anfang an nimmt der mittlerweile 64-jährige Frontmann und Bandgründer Wayne Coyne das Publikum in die Verantwortung. Keep going, ruft er immer wieder. Keep going, macht weiter, schreit, gebt uns eure Energie, gebt uns eure Liebe. Denn die kommt dann doppelt und dreifach von der Bühne zurück. Höhepunkt der ersten Hälfte, der Song Do You Realize? Coyne steht unter einem aufblasbaren Regenbogen, fordert alle auf, ihre Liebsten zu umarmen oder auch einfach nur die Menschen in unmittelbarer Nähe. Und er singt dabei vom kleinen Glück und der Vergänglichkeit des Lebens. Nach kurzer Umbaupause geht es weiter mit Songs aus über 40 Jahren Bandgeschichte. Zu fast jedem Lied gibt es eine neue Spielerei auf der Bühne. Mal ist Wayne Coyne als Blume verkleidet, mal tanzt er mit einer grinsenden Sonne auf 2 Beinen oder er schubst bunte, dicke Luftballons ins Tempodrom. Nach fast 3 Stunden ist leider Schluss mit ein paar letzten Konfettisalven und der Botschaft: Liebe ist ansteckend. Was für ein herrlich verrückter und emotionaler Abend mit den Flaming Lips.
Simon Brauer war das über das Konzert der Flaming Lips gestern Abend im Berliner Tempodrom und man hört's, die Fans waren begeistert.
Am Montag im RBB 24 Inforadio.
Wie klingt unsere Region? Zwischen Straßenlärm und Vogelzwitschern, Technobeats und Trachtenchor. Berlin und Brandenburg überraschen mit ganz eigenen Tönen. Das RBB 24 Inforadio Kulturspezial. Am Pfingstmontag nehmen unsere Reporter Sie mit zu den Sounds in Berlin und Brandenburg. Ein Tag voller Geräusche, Musik und Geschichten. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Wenn Großeltern sterben und es an die Wohnungsauflösung geht, dann tauchen manchmal Gegenstände auf, deren Herkunft nicht so recht zuzuordnen ist. Sie könnten aus jüdischem Besitz stammen. Das sagt die Vorsitzende der Stiftung Zurückgeben, Sharon Adler. Die Stiftung will die Geschichte der Enteignung von jüdischem Besitz sichtbar machen und auch Menschen ansprechen, die schöne alte Dinge lieben.
Wenn Sie jetzt als Privatperson auf den Trödelmarkt gehen und sehen eine hübsche Vase oder eine Silberschale und denken sich so, das könnte gut aus der Zeit zwischen 1915 bis 1930 stammen. Auch da würde ich sagen, kaufen Sie das, sonst kauft es jemand anders, weil Sie sind diejenige Person, die sich genau diese Gedanken machen und stellen die vielleicht irgendwo schön hin und Sie können vielleicht im Freundeskreis oder Familienkreis genau auch über Ihre Gedanken sprechen. Mensch, also eigentlich könnte diese Schale aus ehemals jüdischem Besitz stammen.
Hören Sie Sharon Adler in unserem Vis-à-vis-Gespräch über den Umgang mit Erbschaften und über 30 Jahre Stiftung zurückgeben. Um kurz nach 11 hier im RBB 24 Inforadio oder schon jetzt in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Matthias Wetzel.
Von den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungsmeldungen. Stadtverkehr Berlin, A100, Stadtring, Höhe Detmolder Straße. In beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils die rechte Spur gesperrt. Stockender Verkehr rund um die Kreuzung Alt-Biesdorf, Köpenicker Straße und Blumberger Damm. Außerdem in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Schiefelbeiner Straße und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Rundherum aktuell stockender Verkehr. Pankow und Gesundbrunnen. Wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollankstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Stau zurzeit auf der Umfahrung über Schönholz. Und aktuelles zur S-Bahn auf den Linien S3, 5, 7, 75 und S9 gibt es nach einem Polizeieinsatz nach wie vor Verspätungen und Ausfälle.
10 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Morgen. Ein grundlegender Kurswechsel in der Migrationspolitik. Mit diesem Versprechen ist die neue Bundesregierung angetreten. Vergangene Woche hatte das Kabinett dazu Gesetzesentwürfe vorgelegt. Die sind heute Thema im Bundestag. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Der Bundestag debattiert gerade über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seine Punkte machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet, in verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Die deutschen Exporte sind im April zurückgegangen, vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in den USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe nach Deutschland